Deborah, sie war nicht nur gleichwertig im Vergleich mit ihren männlichen Vorgängern und Nachfolgern als Richter in Israel, sondern sie hat auch die gleiche juristische, politische und geistliche Autorität wie ihre männlichen Amtskollegen gehabt. Wenn wir die Zeit anschauen, etwa 200 Jahre nach dem Josua, die Zeit der Richter, 12 Richter und eine Richterin. Und Deborah, die sticht raus, wenn wir das Buch der Richter durchlesen. Und es ist mehr als eine geografische Bezeichnung vom Hinaufgehen auf die Höhe, wo Deborah gewohnt hat, wenn es heisst, Richter 4, Vers 5, die Israeliten kamen zu ihr hinauf, sich Recht sprechen zu lassen. Umso erstaunlicher ist, dass man heute noch nicht in allen Kirchen parat ist, der Deborah das Wort zu geben. Und dann tut Deborah noch etwas, was noch heute exotisch ist. Sie zieht in Krieg. Und ich habe schnell die Statistik angeschaut. Es gibt heute weltweit 20 Verteidigungsministerinnen. Das heisst, nur 11% von den Leuten, die diese Funktion tragen oder inne haben, sind weiblich. Und bezüglich Staats- und Regierungschefs ist der Anteil der Frauen etwa 15%. Die bekanntesten vielleicht Italien, Mexiko, Dänemark. Wobei es Dänemark noch nicht ganz sicher ist, wie es weitergeht. Genau. Deborah fällt in ihrer Zeit Entscheidungen von grosser Tragweite. Wir lesen, sie war verheiratet, eingeordnet in eine Familie und in einen Sippenzusammenhang. Ob ihr Mann, der Lapidot, noch gelebt hat oder schon gestorben ist, das wissen wir nicht, wenn wir den biblischen Text lesen. Deborah lebt inmitten von diesen orientalischen Verhältnissen, wo die Frau bis heute weniger Gewicht, weniger Wert und weniger Recht hat als die Männer. Im Gegensatz dazu ist schon im alten Israel die Benachteiligung im Vergleich zu den Nachbarvölkern gemildert gewesen vom Gesetz der Weisung der Tora her, wo die Israeliten am Sinai von Gott bekommen haben. Deborah ist nicht nur eine außergewöhnliche Frau, sie ist Israelitin und sie bekennt sich zum Gott von Abraham, von Isaac und von Jakob. Darf ich noch fragen, wann hat das letzte Mal die Geschichte von der Deborah gelesen? Ich muss die Frage noch etwas enger stellen. Hat die jemand in diesem Jahr, so, das weiss man vielleicht noch, seit Neujahr bis heute, ist mal jemand im Buch der Richter gewesen? Gut, gute Wahl. Danke. Ja. Also, wir haben sie alle schon gehört, die Geschichte. Aber was da alles drinnen ist, ist also schon sehr eindrücklich. Jetzt wirkt Deborah aber nicht einfach wie eine Amazone oder eine Feministin oder eine Frauenrechtlerin. Sie will nicht einfach etwas umstossen. In der Erinnerung vom Volk wird sie auch ganz anders genannt. Ihr Erbe, die Erinnerung an ihre Umsicht, Klarheit, Gottesfurcht, aber auch ihr praktisches und notwendiges Handeln. Das findet sich alles im alten Lied von der Deborah, wie es heisst. Wir finden es im Kapitel 5 vom Richterbuch. Es heisst über Deborah, die für uns für damalige Verhältnisse so modern und emanzipiert anmutet. Sie sei, und jetzt kommt der Ehrentitel, weiss jemand, wie sie ist genannt worden. Deborah, eine in Israel. Nur sie ist je so genannt worden. Eine Mutter in Israel. Da haben wir es dann gemerkt, das ist ja Muttertag, genau. Da habe ich gedacht, ich werde etwas suchen, was passt, aber wo nicht nur den Frauen etwas zu sagen hätte. Und es geht weit über eine biologische Mutterschaft raus. Deborah ist in ihrer Zeit eine Retterin, eine Befreierin aus der verzweifelten Lage, wo die Israeliten gerade drin gesteckt haben. Deborah ist eine geistliche und eine moralische Autorität. Eine Ratgeberin, könnte man sagen, wo vom Volk ist aufgesucht worden, um Streitigkeiten zu schlichten einerseits, aber wirklich auch, wie es heisst, um zu richten. Also nicht alle, die Richter waren, haben so juristische Praxis ausgeübt wie Deborah. Sie war in dem Sinne auch eine Hirtin. Sie hat nämlich einem orientierungslosen Volk, orientierungslos, weil sie von Gott abgefallen sind, ich kann sagen, einmal mehr, hat sie Richtung und Sicherheit gegeben. Der Barak, der damalige Feldherr, war unsicher und zögerlich unterwegs gewesen. Und Deborah übernimmt Verantwortung und begleitet ihn auf seinen Wunsch her mit dem schitternden Herr, den sie hatten, sogar in die Schlacht und ermutigen damit die Soldaten in ihrem Dienst. Noch einmal, Deborah ist die einzige Person in der ganzen Bibel, die den Ehrentitel «Eine Mutter in Israel» trägt. Wenn ihr schnell so lassen, passieren, zurückdenken an eure Mutter. Was für Emotionen kommen da? Vielleicht Dankbarkeit. Vielleicht seufzt man zum Teil. Denken wir daran, unsere Mütter hatten auch Mütter und immer Mütter. Die einen sind und bleiben Mütter. Sie hat sich nie in den Vordergrund gespielt. Sie hat sich nie selber wichtig gemacht. Sie hat Recht verkündet, ihm Nachachtung verschafft und selber vorgelebt. Also sie hat nicht quasi als ein frauliches Programm entschieden, eine starke Persönlichkeit zu entwickeln, um anderen ebenbürtig oder überlegen zu sein. Im Lied von der Deborah heisst es am Anfang, Richter 5, Vers 2, dass Führer in Israel führten, dafür preist den Herrn. Und da denkt man wahrscheinlich zurück an einen Mose, an einen Josua. Deborah wird aber noch eine Prophetin genannt. Sie ist also eine von Gott Berufene. Er hat sie zu dem gemacht, was sie ist. Er hat ihr die Aufgabe und die Verantwortung zugeteilt, sie hat zutraut. Und Deborah hat sich nicht geweigert, sondern sie hat die Berufung von Gott zum Wohl vom Volk gehorsam angenommen, gelebt und gestaltet. Es kommt mir übrigens gar keine Frauengestalt in den Sinn, wo quasi Gott sie hat berufen, dass sie zuerst gesagt hat, vielleicht lieber nicht ich, so wie der Mose und wie es bei anderen Männern auch noch der Fall war. Kapitel 4 und 5 aus dem Richterbuch, die berichten über Deborah und ihre Zeit. Wir können heute nicht die beiden Kapitel lesen, weil sie recht umfangreich sind, aber lesen sie. Die sind besser als jeder Tatort, um das wieder mal zu sagen. Es ist so extrem spannend. Und mir hat beim Eintauchen in diesen Bericht besonders das Lied von der Deborah fasziniert. Sie singt das Lied, um Gott zu ehren nach der Schlacht. Es ist ein Siegeslied, ein Triumphlied. Die Israeliten haben eine schwere Zeit hinter sich. 20 Jahre lang sind sie vom Kanaaniterkönig Jabin unterdrückt worden. 20 Jahre lang. 26.06. Nehmen wir jetzt an, wir denken schnell zurück, was war 20.06, wo wir dort waren, was wir gemacht haben. Bis heute Unterdrückung, Krieg, Benachteiligung. Können wir in der Schweiz, müssen wir sehr weit zurückdenken. Wir sind privilegiert. Die Israeliten haben unter dieser Zeit sie haben den Glauben an Gott verloren und auch ihr Vertrauen in den Gott der Väter ist zurückgegangen. Man kann auch sagen, wahrscheinlich haben sie eben zuerst Götzendienst betrieben, wenn man es durchliest, und darum hat es das der Erfolg gehabt und darum. Aber es ist ja der Gang, wir wenden das zurück an Gott und sagen, warum, warum, warum. Und wenn er dann will sagen, schau mal deine Biografie an, schau mal da an, wo du vielleicht die Ausfahrt hast genommen, die nicht nach meiner Leitungsführung war, geh dort zurück und dann kommt es wieder gut. Deborah als Richterin und mit zur Führerin von seinem Volk wird sie. Und die Zeit von ihrem Wirken, das ist vielleicht auch noch wichtig, möglicherweise 60 Jahre, wenn wir die Bibel wörtlich nehmen. Also in dieser Zeit, in der sie unterdrückt war, bis und mit nach dieser Schlacht, nach dieser Feier, was heisst, und jetzt war eine Zeit von 40 Jahren der Ruhe gewesen, nach dieser Schlacht. Also nach dem militärischen Befreiungsschlag. Und in dieser Zeit von der Deborah habe ich mich zu 5 Spots beschränkt für heute. Erstens der Auftrag von der Deborah. Sie bekommt den Auftrag von Gott, ihr Volk mit der Unterstützung von Barak. Und sie, wir sagen es nochmal, schittern her, wir kommen gerade darauf zurück, aus den Stämmen Naphtali und Sebulon. Die anderen sind gar nicht erst mitgezogen, warum auch immer. In Kampf gegen die Streitmacht von Jabin mit seinem Hauptmann Sisera zu führen. Ein ungleicher Kampf. Und Gott greift einmal mehr ein und schenkt den militärisch unterlegenen Israeliten den Sieg. Fast. Weil der Feldhauptmann, der Sisera, sozusagen die Hauptperson in dieser Schlacht, kann fliehen. Und dann geschieht das Unerwartete. Nicht der Barak, der Feldherr, der ihm eigentlich hat gebührt, kann den Sieg einfahren und feiern, sondern Deborah hat schon gesagt, wenn es so ist, dass du dich alleine dafür hast und gehst, sondern dass ich muss mitkommen quasi, dann wird auch nicht dir quasi der Sieg zufallen, sondern Gott und ihr selber und einer anderen Frau. Jael hat schlussendlich dafür gesorgt, vielleicht könnte man es so sagen, dass der Sisera gar nicht mehr aufgewacht ist. Sehr Hollywood-mässig auch. Warum ist es nicht am Barak vergönnt gewesen, am Feldherr von den Israeliten, wenigstens der Titel hätte gehabt, der Sieg über die Unterdrücker einzufahren? Warum hat es Gott anders gemacht? Kommen wir zum zweiten Spot. Verse 2 und 3 lesen wir Soli Deo Gloria. Das war das Motto von der Deborah. Allein Gott die Ehre. Es hat Komponisten gegeben. Johann Sebastian Bach zum Beispiel war so einer. Er hat jedes von seinen Werken unterzeichnet mit Soli Deo Gloria. Und noch andere Leute. Es gibt Schauspieler, die sagen, es geht nicht um mich, Gott soll geehrt werden. Und sie nehmen es zum Teil auch in Kauf, dass sie eine Rolle noch spielen können. Und je nachdem, wie sie sich äußern, vielleicht nicht mehr so in den A-Filmen wieder gebucht werden. Deborah anerkennt zwar den Einsatz der Soldaten, aber achten wir auf Ursache und Wirkung, auf die Reihenfolge, auf den Grund, wie es überhaupt zu diesem Sieg ist gekommen. Die Verse 2 und 3 im Kapitel 5. Preist den Herrn, und jetzt kommt für Israels Helden, die ihre Stärke bewiesen, und für das Volk, das freiwillig kämpfte. Hört her, ihr Könige, gebt Acht, ihr Herrscher. Für den Herrn will ich singen, ja, singen und musizieren will ich. Für den Herrn, den Gott Israels. Also in zwei Versen viermal die Ehre von Gott. Unglaublich geistlich, dass in diesem ganz praktischen, alltäglichen Deborah unterwegs bleibt, ohne dass sie abgehoben wirkt. Deborah und der Barak verbinden zwar eine persönliche Haltung, beide wissen darum, dass nur Gott den Sieg schenken kann, aber die beiden unterscheiden sich in ihrem Glauben, in ihrem Vertrauen doch deutlich voneinander. Deborah, sagen Sie mal, vertraut schon im Vorfeld vorbehaltlos und gibt Gott die Ehre von Anfang an, der Barak den Ersten, wo sie quasi gewonnen hatte, was sicher war. Vielleicht erkennen wir es da auch irgendwo wieder. Ich weiß nicht, wie mutig dass ihr unterwegs seid. Und wenn etwas ansteht im Rückblick, was waren unsere ersten Gedanken gewesen? Ist es wirklich so, dass wir Gott quasi ein Loblied gesungen und ihn gepriesen haben und gesagt, jawohl, du schaffst es? Ähnlich wie im einen König, wo er quasi gesagt hat, die Worshipper sollen voraus. Es hat es gegeben, ist aber nicht Usus gewesen, es war nicht immer so gewesen. Aber, ohne ein Rezept ausmachen, überall, wo es so gehandhabt wird, lesen wir, dass sie besonders gesegnet wurden. Und was darum ist gegangen, sich im Kampf gegen den stark und übermächtig Feind, sich eben darauf einzulassen, hat Deborah schon alleine vorher, sagen Sie mal, Gott vertraut. Und der Barak, wenn wir das durchlesen, er kommt zögerlich, ja eigentlich müssen wir sagen, ängstlich. Und er kommt zu ihr und sagt so, kommst du auch mit mir mit oder mit uns? Und dann doppelt er noch nach und sagt, also wenn du nicht mitkommst, dann gehe ich gar nicht erst in die Schlacht. Also, dann nehmen die sich auf, dass wir halt noch 20 Jahre oder wie viel noch so leben. Das ist eigentlich mega krass. Wir wollen jetzt aber nicht einfach den Barak bashen oder kritisieren, sondern wir wollen uns eher einen Spiegel vorhalten. Wenn uns eine Herausforderung bevorsteht, und ich meine jetzt eine krasse, nicht, ob wir jetzt heute Abend noch eine Kugel Vanille oder Erdbeeren nehmen zum Dessert, oder ob wir morgen den Wecker auf 6 oder auf 8 stellen, sondern eine solche Herausforderung, wo es wirklich ums Eingemachte geht, vielleicht eine Herausforderung, wo es um eine Entscheidung geht, wo man sagt, wenn ich jetzt zu dem Ja sage, dann sage ich zu dem Nein. Also wirklich, wo es um etwas geht. Vielleicht ist eine findliche Macht da, wo wir merken in unserem Leben, ich muss da herstehen, ich will dem widerstehen. Das kann nicht sein, dass ich als Kind von Gott jetzt da quasi einfach den Schwanz einziehe. Oder wenn wir vielleicht auch eine Decke in einer Sache, vielleicht die Decke in einer Familiensache lüpfen wollen, weil es schon immer so war. In unserer Familie hat es beim einen Thema einfach immer geheißen, man schweigt am Frieden zu lieb. Und mir ging gedacht als Kind, von was für einem Frieden wird da eigentlich geredet? Weil es hat sich so gar nicht friedlich angefühlt. Vielleicht kennt man das. Und wehe der Person, die es wagt, die Decke zu lüften. Und zwar nicht um Rache zu üben, sondern nur, damit Licht reinkommen kann. Und wohl den nächsten Generationen, wo das geschieht. Rein menschlich gesehen hat der Barak mit seinen Bedenken nicht Unrecht, weil über das Volk Israel bzw. über die Soldaten wird gesagt, Kapitel 5, Vers 8, kein Schild oder Speer war bei den 40.000 Leuten zu finden. Oha, kein Wunder, sagt er, ja, da gehe ich lieber gar nicht erst an den Start. Und es sind von den 40.000, die wehrfähig waren, aber niemand etwas Metalliges bei sich hatte, dann nur 10.000 parat gewesen. Naphtali und Zebulon, die anderen Stämme, warum immer sie gar nicht dabei waren. Und Deborah sagt, und ich singe meinem Gott, und es kommt gut, weil mein Gott gut ist. Was für ein Vorbild. Gott sei Dank gibt es auch heute noch Frauen und hoffentlich auch Männer, die sich nicht nur auf menschliches Urteilsvermögen verlassen, sondern Gott von Anfang an mit einbeziehen. Und wenn es menschlich gesehen aussichtslos erscheint. Der Herzenskompass von der Deborah, der beeindruckt mich. Einfach das zuerst Gott. Können wir im Vertrauen auf Gott immer wieder diese Haltung einnehmen? Zuerst Gott der, ich singen und loben ihn, geben ihm der, der ihm gehört. Wie der Daniel in seinem Zimmer. Und er wusste, wenn ich den Gott weiter anbete, dann heisst es vielleicht die Löwengrube. Und wir denken vielleicht wie dort oder dort. Die eine Familie, die eine Mami von dem Kind, hat ihrem Kind gesagt, und dass sie dem Kind uns erzählen kann, sie dürfen die Lieder daheim nicht zu laut singen. Weil wenn der Vater das hört, dann wird der Vater sagen, ihr dürft nicht mehr in den Kinderferienclub gehen, weil er das nicht so sieht. Also die Kämpfe, die gibt es heute genau gleich, wenn auch nicht gegen Jabin und sein Herr. Deborah hat verstanden, dass es nicht um ihren Erfolg, sondern um Gottes Sieg geht. Haben wir das? Wie häufig kämpfen wir für unseren Erfolg? Und wenn es dann klappt, dann sagen wir fromm, ja, ja, Gott siegt er und es ist gut, ist er auch mit dem Boxen. Aber wo geht es uns am Anfang, im Vorfeld, um seinen Sieg und nicht um unseren Erfolg? Lebe ich nach dieser Maxime, soll nicht um meinen Erfolg gehen? Ich soll auch den Blick nicht auf mich gefühlt Mangel richten, sondern auf seine unerschöpflichen Möglichkeiten. Und da bin ich jetzt auch überzeugt, wenn wir zurückschauen in unser Leben, vielleicht ist gerade jetzt so eine Situation, wo du sagst, eigentlich menschlich gesehen keine Chance, dass das gut kommt. Aber ich vertraue Gott und es ist der gleiche Gott, wo. Und dann kommt die ganze Liste, wo wir wissen, wo man vergisst nicht meine Seele zu danken. Und dann können wir vielleicht ganz anders, ganz ermutigend den nächsten Schritt tun. Nicht nur theoretisch, sondern eben auch praktisch. Brauche ich irgendwo eine Kurskorrektur, einen Perspektivenwechsel in meinem nächsten Vorhaben? Oder ist es so gut gegangen und ich sage, ich bleibe so dran? Weil das ist das Nächste, wenn wir beim Gideon schauen, den nächsten Richter, dann geht es gut und er verfällt man in Götzendienst, statt dass man eben dran bleibt und das Land 40 Jahre Frieden und Ruhe hat. Und wenn ich dann noch meine, ich sei keine Deborah, sondern ich sei ja nur ein Fussvolk, dann gelten für mich vielleicht gerade Verse 9 und 10. Und wir kommen zum Punkt 3. Alle sollen Gott singen und ihn ehren, nicht nur die beiden. Und dann sagt sie, ich schätze die Heerführer Israels und alle Soldaten, die freiwillig kämpften. Aber preist den Herrn, und jetzt kommt's, singt, die ihr auf weißen Eseln reitet und dabei auf kostbaren Decken sitzt, singt auch ihr, die ihr zu Fuß gehen müsst. Und das denken wir vielleicht, wenn wir das lesen, was die auf weißen Eseln reiten und die zu Fuß gehen müssen. Also Deborah macht Folgendes deutlich. Natürlich fallen einem Glaubenshelden und Heldinnen ein und Vorbilder. Vielleicht denken wir an Hebräer 11, was heisst der und der und der und die und die und die, Rahab kommt dort auch vor. Dass sie Glaubensheldinnen, weil sie vertraut haben in schwierigen Situationen. Schauen wir die Kirchengeschichte, da gibt es nebst vielem Ungutem auch ein paar, wo wir heute da sind, wegen ihnen, weil sie aufgestanden sind, ihr Leben riskiert haben. Vielleicht denken wir in unserem Umfeld, in unserem Freundeskreis, an Leute, die sagen, das ist für mich eine Deborah. Das ist für mich jemand, der sich lohnt. So wie der glaubt oder wie die glaubt, so möchte ich auch. Also ich habe in meiner Biografie so zwei, drei Leute, wo ich überzeugt bin, ich wäre nicht am gleichen Ort, wenn ich nicht mich quasi orientieren konnte. Manchmal hilft das. Aber der Text sagt uns, es ist eigentlich völlig egal, ob wir arm sind oder reich, ob wir in Zungen reden oder ob wir nur Mundart reden, ob wir eben auf weißen Eseln reisen oder zu Fuß. Die weißen Eseln, das wäre quasi die Mercedes S-Klasse in der Antike. Einfach, dass wir den Vergleich haben. Oder die nicht wissen, was sie essen sollen. Aber ihr alle, von zu oberst bis zu unterst, und da merken wir etwas, es gibt dort Frieden, wo Gerechtigkeit, es gibt dort, wo Gerechtigkeit und Frieden sich küssen, heisst es in der Sprüche. Und in jedem Land, wo es nicht ruhig ist, wo der Shalom nicht da ist, dort stimmt etwas mit der Gerechtigkeit oder dem Frieden nicht, wenn wir in die Weltpolitik schauen. Also die Bibel ist so hochaktuell. Also es gibt keine Ausrede, alle sollen wir Gott ehren, Gott die Ehre geben. Und das gilt nicht nur hier und jetzt, sondern bis in die Offenbarung hinein, heisst es Offenbarung 5,9, du allein bist würdig. Also bis in diese Zeit hinein soll gäng wieder Gott die Ehre gegeben werden. Eine Zeit war das so populär gewesen, am 1. August, am Christustag. Wisst ihr noch, was auf dem 5 lieber auf dem Rand steht? Mit Dominus Providebit, Gott sorgt vor. Also auf unserem weltlichen 5 lieber druckt die Schweiz immer noch Gott sorgt vor. Wir können sagen, eine Folge, vielleicht eine Frucht von Glaubensmüttern und Vätern ist. Ich frage mich, wie lange das noch dort steht. Ich hoffe noch lange. Unsere Bundesverfassung fährt immer noch so an, im Namen Gottes des Allmächtigen. Es geht da und so weiter. Aber schätzen wir das, ehren wir das und sind wir mutig selber so unterwegs, weil wir haben in einer direkten Demokratie immer noch Möglichkeiten, mitzuprägen. Dann sind wir beim vierten Spot. Das Lied von der Deborah hat auch eine prophetische Bedeutung. Eigentlich haben wir viel zu wenig Zeit, für das jetzt anzuschauen, aber ich finde es eben gleich spannend und werde es gleich nennen. Die Prophetie hat ja immer drei Ebenen. Eine kurzfristige, eine mittelfristige und eine eschatologische, quasi auf das Ende von dieser Zeit her, von dieser Weltzeit. Und auch das Lied von der Deborah ist nicht einfach wie ein Rezept, dass wenn wir es jetzt so machen, dass die gerade, die mit mir sind, meine Generation, mindestens X, der gut geht. Dass er eben zu kurz denkt. Machen wir einen Schritt zurück, gehen wir kameramässig von der Detailaufnahme in die Totale. Die Schlacht, die dort stattfindet, ist etwa 15 km südwestlich von Nazareth bei Megiddo. Und es tut die einen schon rattern, da gibt es schon eine Verbindung. Also die Schlacht da, die wir jetzt darüber gelesen haben, die findet etwa heute vor 3200 Jahren statt. Und der Name Megiddo entwickelt sich im späteren Sprachgebrauch zu Armageddon. Und noch ein drittes Mal Hollywood, es gibt sogar Hollywood-Filme, die diesen Titel tragen. Also es ist noch spannend, wie auch weltliche Leute, wenn man irgendwie Geld verdienen kann, die auch noch biblische Sachen braucht. Meistens wird Armageddon gebraucht, um Angst zu machen. Und um das geht es gerade nicht. Geht es schon gerade bei der Prophetie nicht. Aber das Geschehen von Megiddo dort ist wie ein Modell für das, was in der Offenbarung als Schlacht von Armageddon angekündigt oder beschrieben wird. Denn, wie der Deborah, ist es schon so gewesen, dass das schwache Israel in seinem eigenen Land von einem übermächtigen grossen Herr sehr ist bedrängt wurde. Und Gottes Volk hat sollen vernichtet werden. Dank der Deborah, dank den Leuten um den Barak, die ihr gefolgt sind, beziehungsweise dank dem Eingreifen von Gott, wir können das sagen, als Antwort auf das unerschütterliche Vertrauen von der Deborah, geschieht das Wunder und die auf dem Papier unterlegenen Israeliten besiegen und unterdrücken. Und jetzt eben Szenenwechsel, Perspektivenwechsel oder Zeitenwechsel. In der Offenbarung wird dann geschildert, dass der Antichrist, ein riesiges Heer, bei Armageddon gegen das Volk von Gott wird versammeln. Und es soll wie eine Machtdemonstration werden. Die Völker oder die Nationen der Erde werden sich dort versammeln. Und sie werden nicht nur einmal mehr feindselig gegen Israel sich stellen, sondern sich damit auch das letzte Mal gegen Gott selber erheben. Weil gemäß Zacharia 2,12, wer euch, die Juden, antastet, der tastet meinen Augapfel an. Oder das, was mir am kostbarsten ist. Und wenn wir in die Weltgeschichte schauen, sie haben es dann nicht gecheckt und wir checken es heute nicht. Und sie haben es auch dann, oder werden es dann noch nicht checken. Irgendwie, eben, geschichtlich, da kommen wir nicht weiter. Mathematisch, physikalisch, chemisch, technisch, überall Entwicklungen. Der eine hat auf dem Mars schon Grundstück verkauft. Das ist ein cooler Typ, oder? Ich frage mich, wer kauft jetzt auf dem Mars ein Grundstück? Aber der, der es verkauft, der hat etwas richtig gemacht. Nach dem Maßstab dieser Welt. Aber wenn es um wirklich Wichtiges geht in der Geschichte, wir haben ein Kurzzeitgedächtnis und wir können nicht die richtigen Schlüsse ziehen aus dem, was geschehen ist, für das, was in der Zukunft kommt. Wenn wir uns nicht leiten vom Heiligen Geist und wenn wir nicht den Kompass haben, den uns Deborah vorlebt. Die Offenbarung beschreibt, dass zu der letzten von allen Schlachten zwar aufmarschiert wird, aber dass es nicht in einem blutigen Gemetzel endet. Warum nicht? Ich würde jetzt fragen, wenn wir im Kindertreff sind. Oder wenn wir das Quiz hätten, dann gäbe es Goldstückchen, das ich im Film gesehen habe. Warum nicht? Weil Jesus wiederkommt. Offenbarung 19. Und er erscheint und der Antichrist und der falsche Prophet werden ergriffen und in Feuersee geworfen, heisst es. Man könnte sagen, der letzte Antichrist und der letzte falsche Prophet werden dann endgültig aus dem Verkehr gezogen. Es hat schon heute Antichristen rum und falsche Propheten. Wir haben vor etwa 5 Jahren mal darüber geredet und dann hat es weltweit 1500 Personen gegeben, die sich als Jesus Christus sehen, als der Messias. Und das ist ja noch zu Ende, wenn das nur so ist. Aber die haben alle Leute, die ihnen nachfolgen. Und das finde ich so krass. Sind wir bei dem Thema von letzten Sonntag. Je besser wir das Original kennen, in der Bibel verankert und daheim sind, desto weniger sind wir gefährdet. Amen. Die letzten Finden von Gott und von seinem Volk werden ohne Anstrengung beseitigt werden. So wie der kurze Exkurs vom prophetischen Herr. Und dann noch schnell für die ganz Interessierten, die Schlacht bei Armageddon ist nicht die vom Hesekiel 38 und 39. Weil dort klebt es. Das wäre nochmal eine andere. Also, und die sagen, oh, eigentlich wäre das schon noch spannend mit dieser Prophetie, knäulen da wieder mal rein. Es ist ohne Ebene, die manchmal ein bisschen zu kurz kommt. Und der letzte Spot, der sich auf dem Lied von Deborah ergibt, lautet, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und jetzt die, die schon lange christlich sozialisiert sind und die schon lange gemeindemässig sind, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, da klingt doch etwas an. He? Können wir es noch? Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und die Jüngeren denken, boah, gehört in ihrer Pracht.
Die Gott lieben werden sein wie die Sonne.
Die in ihrer Pracht. Nein, jetzt 4 Strophen, genau. Gratulieren, wunderbar. Das müssen wir vielleicht rausschneiden. He? Da hat es Leute gegeben, die gesagt haben, das ist so wichtig, da schreiben wir ein Lied drüber. Und das hat man über 10, 20 Jahre in den Gemeinden gesungen. Und alle haben gewusst, jawohl, die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Und heute liest man den Text und denkt, ja, wie die Sonne, ich bin doch eben Fußvolk, wie auch immer. Also, was bedeutet das? Der Vers 31 aus Richter 5 ist wie ein klassischer Schluss von einer Hymne. Vom Sieg, von einem Weitersieg von Jahwe. Man kann sagen, ein Fluch über die Finde von Gott und ein Segen über Kind von Gott. Und dann heisst es wirklich krass, die Feinde Gottes werden umkommen. Und wer gegen Gott ist, ist verloren. Auf der anderen Seite, auf Gottes Seite, sind diejenigen, die Gott lieben. Es ist ein hebender Moment. Nächste Woche werden wir alle hoffentlich wieder an den Bibeltext denken, wenn es wieder so nass und trüb wird und von Samnaun bis da, wo es schneit, wieder normal, je nach, wenn das stimmt, was sie gesagt haben. Wir sehnen uns doch nach Sonne. Und überall, wo die Sonne am Morgen kommt und ihre Strahlen kommen, ein bisschen Wärme, da wird wahrscheinlich Dopamin und weiss ich was alles noch ausgeschüttet und es geht uns einfach besser. Und wenn wir in der Ferien mal irgendwo am Meer sind und mich am Abend um 10 Uhr auch noch im T-Shirt aussitzen und ein Gelati essen und die Sonne ist noch gerade so, die letzte Strahlung ist doch einfach wunderbar. Das Bild wird gebraucht. Die Gott lieben werden sein wie die Sonne. Der Segen gilt zuerst für die selber und der Segen wird weitergegeben dürfen werden. Das ist auch ein Prinzip. Nie Segen zum Selbstzweck. Wir dürfen gesegnet werden und sollen den Segen weitergeben. Es gibt ein Beispiel vom 1. Buch Mose bis zum Zacharia, letzten Buch im Alten Testament. Gott die Ehre zu geben bedeutet, Segen für das eigene Leben zu erwerben und weiterzugeben. Jetzt, wie ist das mit auf Gottes Seite zu stehen? Manchmal, und ich bin ja schon reingefallen, beten wir, oh Gott, danke, dass du auf meiner Seite bist. Also wir würden es nicht so ausdrücken. Aber wenn wir beten, kommt es eigentlich genau auf das raus. Am krassesten ist, finde ich es selber bei einer Fußball-WM, mit zwei Mannschaften dort stehen und auf beiden Seiten hat es Katholiken dabei und bekreuzigen sich und alle hoffen, dass Gott das Ziel hat, gewinnen. Da finde ich, wow, nicht ganz einfach, oder? Was machen wir jetzt? Aber nicht so pathetisch, das mit der Seite. Es geht nicht darum, dass Gott auf unserer Seite ist, sondern dass wir auf der Seite von Gott sind. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ein Beispiel, Josua. Der Josua ist verzagt von der Schlacht von Jericho. Und er denkt, wie soll das gehen? Der Mose ist nicht mehr da, jetzt haben wir 40 Jahre hinter uns und wenn wir das Jericho nicht einnehmen können, dann das war's, was mache ich? Und dann heisst es, Josua 5, ab Vers 13. In der Nähe von Jericho sah Josua sich plötzlich einem Mann mit gezücktem Schwert gegenüber. Josua ging auf ihn zu, finde ich noch mutig, he? Schon da konnte ich mir schieben abschneiden, ich habe mich wahrscheinlich eher aus dem Staub gemacht. Ging auf ihn zu und rief, gehörst du zu uns oder zu unseren Feinden? Auf welcher Seite stehst du, Mächtige, mit dem Schwert, wo ich nicht weiss, wer du bist? Und dann heisst es, Vers 14, zu keinem von beiden, erklärte der Fremde, ich bin hier als Befehlshaber über das Heer Gottes. Da warf sich Josua vor ihm auf den Boden und betete ihn an. Ich gehorche dir, Herr, sagte er. Was befiehlst du? Zieh deine Schuhe aus, antwortete der Befehlshaber über das Heer Gottes, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann heisst es, Josua gehorchte. Also am Anfang geht es darum, auf welcher Seite stehst du, Gott? Hoffentlich auf mir. Aber wenn wir dazu kommen und sagen, ich will auf der Seite von Gott stehen, dann hat das Ganze einfach eine andere Dynamik. Und es geht ab dann schon wieder nicht mehr um mich, sondern ich mich einordnen und unterordnen unter seine Bahn und seine Willen. Gib Gott die Ehre, ob in Davos, in Klosters, in Prättigau, im Albulatal, in den Ferien, im Engadin, ob daheim, ob fern der Heimat, gib Gott die Ehre. Da kann man denken, ja, das ist alter Bund. Nein, was sagt Jesus? Matthäus 6,33, suche zuerst Gottes Königreich und seine Gerechtigkeit. Und dann heißt es, und dann gibt er euch alles dazu, was ihr noch braucht und nötig habt. Das kommt immer wieder wie ein roter Faden. Und wir übersehen es und übersehen es und übersehen es immer wieder. Und Gott ist immer wieder gnädig. Manchmal überholt er es sogar und sagt, schau da nochmal her, da steht es doch. Gehen wir nochmal zurück. Probieren es nochmal. Was für ein Gott, der so geduldig ist.